Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 3. Dezember 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, US Foreign City, Slack Thailand. Vizepräsident rief Indonesier in Argentinien auf, ihr Wahlrecht zu verwenden. Indonesien benötigt einen hervorragenden Unterhändler, um vor Ära des Handelskrieges zu bestehen. Indonesische Botschaft in Brüssel betont Zusammengehörigkeit trotz unterschiedlicher Wahl. Der BPS bereitet sich darauf vor, in die Ära der Industrierevolution 4.0 einzusteigen. Indonesia Expo 2018 in Jeddah, Saudi-Arabien. Garuda Indonesien bedient direkte Flugreute Jakarta-London wieder. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala hofft, dass alle indonesischen Staatsbürger in Argentinien ihr Wahlrecht bei den Allgemeinwahlen 2019 verwendet werden könnten. Dies sagte der Vizepräsident Yusuf Kala beim Treffen mit den indonesischen Bürgern in Buenos Aires, Argentinien am Sonntag, den 2. Dezember, angesichts seines Besuches in Argentinien zum Beiwohnen des G20-Gipfeltreffens. Er sagte dazu weiter, die Allgemeinwahlen im April 2019 sei ein kompliziertes demokratisches Fest in Indonesien, da an diesem Tag die Wahlen für 5 Kategorien stattfinden werden. Yusuf Kala sagte vor Indonesier in Argentinien, dass die Wahlen in Indonesien immer sicher und ohne Opfer wegen des Unterschiedes der politischen Meinung bei der vorherigen Wahl der Regionalleiter, der legislativen Mitglieder und des Präsidenten stattgefunden haben. Yusuf Kala fordert alle indonesischen Bürger auf, die nationale Situation von der Wahlperiode bis zum Ende der Wahlphase 2019 abzusichern. Indonesien muss sich auf ein Material und eine deutliche Position sowie einen hervorragenden Unterhändler vorbereiten, um vor Ära des bilateralen Handelskrieges und der Schwäche des Mechanismus der komplexen und multilateralen Lösung zu bestehen. In der offiziellen Seite des Finanzministeriums sagte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani in Jakarta am Sonntag, dass dies durchgeführt werden solle, da die Wiederherstellung der Wirtschaft uneinheitlich sei und die Wirtschaftspolitik zwischen Ländern nicht mehr synchron sei. Dies wird auch von der Politik der Handelskonfrontation verschlechtert. Sie sagte dazu weiter, der Handelskrieg habe den Willen der G20-Mitgliedstaaten gebracht, um die multilaterale Reform in der Welthandelsorganisation WTO durchzuführen. Sri Mulyani Hof, dass das jährliche Treffen von G20 in Buenos Aires, Argentinien, eine wirkliche Entscheidung, die die Wirtschaftsrichtung und das globale System festlegt, treffen könnte. Die indonesische Botschaft in Brüssel, Belgien, rief die indonesischen Bürger in Belgien dazu auf, um die Zusammengehörigkeit in den Vordergrund zu stellen, obwohl die Bürger eine unterschiedliche Wahl bei den Allgemeinwahlen 2019 haben. Die Sekretärin für Protokoll der indonesischen Botschaft in Brüssel, Dara Yusilawati, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London am Sonntag, dass der indonesische Botschafter Yuri Otamrin diesen Aufruf in seiner Rede beim Seminar der Bildung für Wähler am Samstag in Gent, Belgien, sagte. Dara Yusilawati sagte dazu weiter, etwa 150 Personen und Studenten in Gent waren an dem Seminar anwesend, um die klugen und weisen Wähler zu werden. Der Botschafter Yuri Otamrin betonte die Wichtigkeit der Gesellschaft und der Diaspora Indonesien im Ausland, um dortige Regelungen zu respektieren und sich vorsichtig auf Sicherheitslage in Belgien zu verhalten. Das Zentrale Büro für Statistik BPS bereitet sich nun darauf vor, in die Ära der Industrierevolution 4.0 einzusteigen. In der Welt ereignet sich eine Änderung des Industriesektors, die von Technologie und Internet beeinflusst wird. Mit dieser Änderung ist das BPS auch gefordert, das Managementsystem und den Geschäftsprozess zur Bereitstellung von Statistiken zu modernisieren sowie die aktive Zusammenarbeit mit den Machtinhabern von Datenanbietern und Datennutzern zu steigern. Dies sagte der Leiter des BPS, Haryanto, bei der Veranstaltung zur Sozialisierung der Daten Indonesien in der Industrierevolution 4.0 in Jakarta. Er teilte mit, dass zurzeit der BPS das integrierte Statistikdatensystem entwickle. Dieses begründe eine Implementierung durch Umsetzung des Prinzipien in der sektoralen Datenerhebung, um eine Lösung der sektoralen Dateninkonsistenzen zu überwinden. Etwa 13.500 Personen haben die Ausstellung mit in Indonesia Expo 2018, die in Jeddah, Saudi-Arabien vom 28. November bis 1. Dezember 2018 stattfand, besucht. Nach dem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der Leiter des indonesischen Handelswerbungszentrums in Jeddah, Gunawan Marto Singorejo, am Sonntag, den 2. Dezember, dass das Handelswerbungszentrum schon 2 Jahre lang eine Änderung mit saudi-arabischen Käufern durchgeführt habe. Im Zufolge seien die Produkte und Partnerschaft aus Indonesien sehr leicht von der saudi-arabischen Gesellschaft zu akzeptieren, solange die Produkte 4 Voraussetzungen erfüllen können. Erstens sei die Lieferung von Waren sicher. Wenn die Waren in großer Menge wären, könnte Indonesien dies übernehmen. Zweitens sei der Warenpreis konkurrenzfähig. Die meisten saudi-arabischen Bürger halten die indonesischen Waren für teurer als Waren aus China. Drittens müssen die Waren halal und den Standard von Saudi Food and Drug Authority erfüllen. Viertens sollen die indonesischen Unternehmen sich auf die Nachfrage und Beschwerde aus Saudi-Arabien reagieren. Gunawan Marto Singorejo zufolge könnten die indonesischen Waren nach Saudi-Arabien leicht eintreten, wenn die 4 Voraussetzungen erfüllt wurden, da die Beziehungen beider Länder sehr eng sind. Die nationale Fluggesellschaft Garuda Indonesia wird die direkte Flugroute Jakarta-London am 30. Dezember 2018 wieder öffnen, nachdem sie vor einen Monat eingestellt wird. Der Unternehmenssekretär von PT Garuda Indonesia, M. Ihsan Rosan, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London am Sonntag, dass eine Flotte von Boeing 777-300ER diese direkte Flugroute bedienen und dreimal pro Woche jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag betreiben werde. Des Weiteren sagte der Präsidentdirektor von PT Garuda Indonesia, Ari Aksara, dass die Wiedereröffnung der direkten Flugroute Jakarta-London eine nachhaltige Verpflichtung der Fluggesellschaft sei, um das internationale Flugnetz zu stärken, vor allem um den direkten Konnektivitätszugang aus Jakarta zum Flughafen London Heathrow bereitzustellen. Das sei ein positiver Schritt für Garuda Indonesia, um die Dienstleistung dieser Fluggesellschaft zu steigern, sagte Ari Aksara weiter. Liebe Zuhörer der SIM Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.513,33 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.585,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.540 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Das Recht der behinderten Leute, um Gleichheit zu bekommen. Liebe Zuhörer, in Indonesien feiert man jeden 3. Dezember den Internationalen Behinderungstag. Seit der Behinderungstag im Jahr 1992 von den Vereinten Nationen verkündet wurde, feiert die internationale Welt, einschließlich Indonesien, jedes Jahr, besonders diesen Tag. Das dient dazu, die Einsicht der Gesellschaft über Probleme angesichts des Lebens der behinderten Leute zu entwickeln und auch sie zu unterstützen, um ihre Würde und ihres Wohlergehens zu erhalten. Der diesjährige Behinderungstag oder Disability Day hat das Thema Inclusive and Disability Friendly Indonesia oder Inklusives und Behindertenfreundliches Indonesien. Der indonesische Sozialminister Agus Gumiwang Kartasasmita rief bei der Feier des Behinderungstages alle Kreise dazu auf, Indonesien, das sehr umweltfreundlich an behinderten Leute ist, zu verwirklichen. Daher sollen alle Kreise eine Rolle, um dies gemeinsam durchzuführen. Wir erinnern sich daran, dass Indonesien sehr stolz auf die Leistung der behinderten Athleten Indonesiens bei dem Asiatischen Sportfest Paragames 2018 sei. Dem indonesischen Kontingent ist es gelungen, 37 Goldmedaillen zu erringen und an 5. Platz dabei zu besetzen. Die Teilnahme von behinderten Athleten sei eine Aufmerksamkeit der indonesischen Regierung, um ihnen gleiche Chancen zu bieten. Die Regierung von Joko Widodo widmet mehr die behinderten Menschen in Indonesien. Eins davon ist das Erlassen des Gesetzes über die behinderte Leute Nummer 8 von 2016. Darin steht die Erfüllung der Rechte von den behinderten Menschen. Im Rahmen des Internationalen Behinderungstages gewährt die indonesische Regierung eine Karte für die behinderten Leute. Diese Karte bringt große Vorteile für sie. Mit dieser Karte können die Arten von Behinderung aufgezeichnet werden. Die Anzahl der behinderten Menschen in Indonesien kann anhand der Karte berechnet werden. Die Regierung wird diese Karte für Behinderte mit öffentlichen Einrichtungen integrieren, um die Behinderte zu erleichtern und ihnen Komfort zu geben. Beispielsweise müssen die behinderten Menschen keine Gebühren zahlen, wenn sie den Transjakarta-Bus oder einen Zug nehmen. Diese Karte ist nicht ausreichend für behinderte Menschen in Indonesien, vor allem für Personen im produktiven Alter. Nach dem Ergebnis der Umfrage der nationalen Arbeitskräfte 2017 gab es etwa 20,5 Millionen Menschen mit Arten von Behinderungen. Es ist aber wichtiger, dass sie die gleiche Chance wie normale Menschen haben. Tatsächlich kann der körperliche Mangel von anderen Fähigkeiten vervollständigt werden. Die Möglichkeiten für sie, um Arbeitsplätze zu erhalten, müssen auch weiter geöffnet werden. Die Unternehmen in Indonesien müssen weiter offen sein, um ein inklusives Geschäft zu betreiben. Das orientiert sich nicht nur auf Gewinne, sondern auch auf die Steigerung des Volkswohlstandes. Sie sollen die Möglichkeit für sie geben, um gemäß ihrer Stärke und Fähigkeit zu arbeiten. mit dem Engagement aller Seiten kann das Recht der behinderten Leute, um das gleiche Benehmen zu bekommen, bald realisiert werden. Soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 3. Dezember. Bei der Räumung des besetzten Verwaltungsgebäudes der Universität von Kalifornien in Berkeley werden 773 Studierende, die sich im Free Speech Movement vereinigt haben, verhaftet. Tausende Studierende solidarisieren sich daraufhin mit den Festgenommenen, ebenso wie 800 Professoren, die sich für die Zahlung der Kaution entscheiden. Die Free Speech Movement, FSM, Bewegung für Meinungsfreiheit, war eine studentische Protestaktion, die im Jahr 1964 an der University of California, Berkeley, als Reaktion auf die von der Universität Leistung vernachlässigte Einschränkung der politischen Betätigungsmöglichkeiten für studentische Gruppierungen gegründet wurde. In den Protesten forderten Studenten zum ersten Mal eine Anerkennung ihrer Rechte auf freie Rede und freie Forschung. Am Nachmittag des 3. Dezember hatten sich viele tausend Studenten und Universitätsangestellten auf dem Sprawlplaza vor dem Verwaltungsgebäude und in den Gebäuden und auf den Dächern der umliegenden Gebäude versammelt. Der Polizeieinsatz wurde mit Unverständnis und Entsetzen zur Kenntnis genommen. Kurz darauf fand ein Treffen von 800 Professoren der Universität statt. Auf dieser Versammlung solidarisierten sie sich mit den Festgenommenen und forderten, dass der Polizei zukünftig der Zutritt zum Campus verwehrt werden solle. Die Professoren entschieden sich für die betroffenen Studenten, die Kaution zu zahlen, womit am folgenden Tag alle 773 Inhaftierten wieder freigelassen wurden. Auf der Nation-Insel Bali wird die 13. UN-Weltklimakonferenz eröffnet, auf der bis zum 14. Dezember über Flugabkommen für das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll verhandelt werden soll. Die UN-Klimakonferenz auf Bali 2007 sollte vor allem das weitere Vorgehen auf dem Weg zu einem Kyoto-Nachfolgeabkommen abstecken. Die langwierigen Verhandlungen drohten bis zuletzt an der fehlenden Kompromissbereitschaft der USA zu scheitern, die sich nicht auf verbindliche Zielmarken einlassen will, sondern auf freiwillige Selbstverpflichtung und die Innovationskraft der Wirtschaft setzt. Dass trotz dieser schwierigen Ausgangskonstellation ein großer Schritt in Richtung der gemeinsamen Klimaschutzbestrebungen oder Fahrplan von Bali gelingen konnte, ist in erster Linie der Solidarisierung Europas mit den Schwellenländern zu verdanken. Die Teilnahme der G77 Staaten oder Entwicklungs- und Schwellenländer wie Indien, China, Pakistan wurde mit einem umfangreichen Technologietransfer aus Europa verbunden. Europa soll das technische Know-how liefern, um damit wirtschaftliches Wachstum und einhergehenden Klimaschutz auch in den G77 Staaten zu ermöglichen. Durch diesen Verhandlungsschritt gelang es den G77 Staaten und Europa, die USA in der Verhandlung vollkommen zu isolieren, eine Position, in der ein Nicht-Einlenken die Beziehung zur Weltgemeinschaft wohl nachhaltig beschädigt hätte. Sie verzichteten auf ihre Veto-Stimme. Hoffnungen auf ein weiteres Einlenken der USA nach einem Regierungswechsel erfüllten sich nicht. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Nations, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema: Die UNEP-Delegation setzte die Müllverarbeitung in Surabaya, Ostjava. Liebe Zuhörer, das Indonesian Umwelt- und Forstministerium wird planmäßig das Abfallmanagement in der Stadt Surabaya, Ostjava, als ein Modell machen. Dies wurde geäußert, nachdem die UN-Organisation für Umweltprogramme UNEP direkt die Müllverarbeitung im Müllplatz vom TPA Benowo und das Recyclingzentrum PDU Jambangan vor Ort beobachtet hatte. Die Generaldirektorin für Behandlung des Abfalls von giftigen und gefährlichen Stoffen, P3 Rosa Vivin Ratnawati, erklärte, dass die UNEP-Delegation die Verpflichtung und die ernsthaft Indonesien sehen wollte, um den Müll zu verarbeiten. In diesem Fall kann die Stadt Surabaya das Modell werden, da diese Stadt außergewöhnliche Dinge getan habe und Initiative zur Abfallverwirtschaftung hat, sodass Surabaya in der Lage ist, ein Leben für die Bewohner zu geben. Rosa Vivi Ratnawati sagte in der Residenz der Bürgermeisterin der Stadt Surabaya, dass Surabaya es gelungen sei, diese Maßnahmen zu ergreifen. Surabaya sei auch bereit, um einen Ort zum Lehren von anderen Ländern, die nach Surabaya kommen mochten, zu werden. Sie sagte dazu weiter, dass Umwelt- und Forstministerium wünsche sich selbst, den Müll als säkularer, wirtschaftlicher Ding zu machen. Das bedeutet, dass der Müll keine Kosten sei, aber der Müll kann nützliche und wirtschaftliche Dinge werden. Angesichts des Abfalls vom giftigen und gefährlichen Stoff hatte die Regierung vorher das Prinzip Cradle to Grave oder vom Babyschaukeln zu Gräbern. Aber jetzt hat die Regierung das Prinzip zum Cradle to Cradle geändert. Das bedeutet, dass der Müll nicht nur zerstört werden, sondern auch zu den wirtschaftlichen und nützlichen Dingen umgewandelt werden könne, sagte Vivian Ratnawati weiter. Die Direktorin des Ökosystems vom Meer- und Küstengebiet in der Abteilung der Umweltpolitik und der Implementierung, Dr. Lisa Emilia Sefson, sagte, dass Surabaya eine außergewöhnliche Stadt sei. Der Grund sei, dass die Stadtbewohner nicht nur viele Informationen und Bildung angesichts der Reduzierung vom Abfall und Plastikmüll erhalten haben, sondern auch beigebracht werden, wie der Abfall, insbesondere Kunststoffabfälle, verarbeitet und bewirtschaftet werden muss. Ihr zufolge sei die Arbeit der Regierung und der Stadtbewohner von Surabaya erstaunlich. Des Weiteren sagte die Bürgermeisterin der Stadt Surabaya, Tri Risma Harini, dazu, obwohl diese Heldenstadt ein Pilotprojekt angesichts der Müllverarbeitung werden soll, hat sie immer daran erinnert, dass ihr Hauptziel kein Pilotprojekt oder Leistung, sondern der Wohlstand für die Bewohner von Surabaya sei. Soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen den Wasserfall Pamutu vorstellen. Außer auf der Kurswelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, die Stadt Tasikmalaya, die in 6 Stunden von der Stadt Jakarta erreicht werden kann, ist als Stadt der UKM, also der kleinen und mittelständischen Unternehmen, bekannt. Denn diese Stadt hat verschiedene Handwerksbetriebe, die Tausende von Arbeitskräften aufnehmen können. Die Handwerksarbeiten aus Tasikmalaya bestehen unter anderem in Stickereien, die weltweit bekannt sind, dem Payung Gelis, ein Srim, der typisch für West-Java ist, den Klom Gelis, das sind traditionelle Sandalen der Indonesian Nation und der Batik mit den Farben aus Tasikmalaya. Neben ihren Handwerksarbeitern ist Tasikmalaya auch das Ziel der Touristen mit verschiedenen interessanten Zielen bekannt. Eines davon ist der Pamuluh Wasserfall. Liebe Zuhörer, das Wort Pamutu kommt aus dem Ritual, das von den Besuchern des Wasserfalls ausgeübt wird. Pamutu bedeutet brechen oder sich bewusst von allem lösen, was sich an den Schöpfer bindet. Anders als im Allgemeinen liegt die Besonderheit des Pamutu Wasserfalls an seinem Wasserfluss, der an der Felswand entlang direkt in den Lewiteich fällt. Der Wasserfluss ist nicht sehr schnell, sodass die exotische Landschaft die Augen beruhigen genießen können. Denn dieser Wasserfall ist vor allem von grünen Pflanzen umgeben. Liebe Zuhörer, der Wasserfall Pamutu hat auch einen großen Teich namens Lewi Hijau. Der Name wurde von der Farbe des Wassers im Teich inspiriert. In Sundanesisch bedeutet Hijau grün. Anfangs hatte dieser Wasserfall keinen Teich und war nicht grün, wie er jetzt ist. Aber aufgrund eines Erdrutsches bewegte sich die Felswand und blockierte den Fluss, der ein tiefes und grünes Becken daraufhin erstehen ließ. In diesem Teich können Sie nach Herzensluss schwimmen. Aber weil dieser Teich tief ist, muss man besonders auf diejenigen aufpassen, die nicht schwimmen können. Sie können immer noch das Wasser genießen, indem Sie mit Schwimmwesten schwimmen. Der Pamutu-Wasserfall befindet sich im Dorf Geger Hanjuang, Lingga Mulia im kleinen Bezirk Lewisari im Großbezirk Tasikmalaya. Ihn zu erreichen, braucht man etwa 1 Stunde von Tasikmalaya aus. Die Position des Wasserfalls befindet sich am Hang der Arigunung Kalunggung, direkt hinter dem Gebiet der Geger Hanjuang Fundstätte, die ein historisches Kulturerbe in Tasikmalaya ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Wasserbericht über den Wasserfall Pamutu. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesiens. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen, mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Stimulations des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesian Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Selamat Ulang Tahun, auf Deutsch Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch über das Thema Selamat Ulang Tahun, auf Deutsch Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, vorstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. Die Personen Tony, Indah, Joko und Dinda. Der Ort, das Haus von Joko. Die Hintergrundsituation: Tony hat Geburtstag. Dinda, Joko und Indah haben für Tony eine Überraschung und beglückwünschen ihn zum Geburtstag.
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya.
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch mit dem Thema Selamat Ulang Tahun auf Deutsch Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag gehört haben, werden wir Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie diese wiederholen. Umur. Umur auf Deutsch, das Alter, 28 tahun. 28 tahun auf Deutsch, 28 Jahre alt. Ke-28, ke-28 auf Deutsch, 28ste. Ulang tahun auf Deutsch, der Geburtstag. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Auf Deutsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ayo tiup lilinnya. Ayo tiup lilinnya. Auf Deutsch. Komm, blase die Kerze aus. Selamat ulang tahun yang ke-28. Selamat ulang tahun yang ke-28. Auf Deutsch. Herzlichen Glückwunsch zum 28. Geburtstag. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Auf Deutsch. Wie alt bist du? Ini ulang tahun yang keberapa? Ini ulang tahun yang keberapa? Auf Deutsch. Der wievielte Geburtstag ist das? Im Dialog sagte Dinda zu Toni Selamat ulang tahun. Auf Deutsch, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wenn Sie jemandem zum Geburtstag beglückwünschen, sagen Sie Selamat ulang tahun oder Selamat hari lain. Selamat ulang tahun oder Selamat hari lain. Auf Deutsch, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Man sagt aber auch oft als Glückwunsch Selamat ulang tahun. Wenn Sie jemanden zum Geburtstag und dem Alter beglückwünschen möchten, können Sie Selamat ulang tahun yang ke-28 sagen. Auf Deutsch, Herzlichen Glückwunsch zum 28. Geburtstag. Auf Indonesisch zeigt die Zahl die Summe oder Nummer 1, 2, 3 und so weiter oder die Zahlen, die eine Reihenfolge angeben, wie ke-satu, ke-satu, auf Deutsch, erste, kedua, kedua, auf Deutsch, zweite, ketiga, ketiga, auf Deutsch, dritte. Den Nummern, die eine Reihenfolge anzeigen sollen, wird das Präfix ke vorgesetzt. Achten Sie bitte auf die Verwendung beider Arten von Nummern in der folgenden Konversation. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Auf Deutsch. Wie alt bist du? 28 tahun. 28 tahun. Auf Deutsch, 28 Jahre alt. Ini ulang tahunmu yang keberapa? Ini ulang tahunmu yang keberapa? Auf Deutsch, der wievielte Geburtstag ist das? Ke-28. Ke-28. Auf Deutsch, der 28.
Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya.
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören, sampai jumpa.
Musik Hook Fund Indonesia. Presenter Indonesian Music and Liches.
Halo liebe Zuhörer, dear Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Kronjong-Lieder, die von den Indonesian Kronjong-Sängern gesungen werden. So bleiben Sie bei uns, dear Stimulations, RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurswelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Lukisan Malam oder Nachtgemälde, das von Sam Simon gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Cemerlang di malam sepi, bertaburan di angkasa segala menghias alam. Angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu ini sunyi dendam suasana alam. Dari jauh sejuk bagai sutera dewangga murni, nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam.
Das war das Lied mit dem Titel Lukisan Malam von Sam Simon. Dieses Lied erzählt über die Schönheit in der Nacht. Sam Simon ist ein indonesischer Sänger in der Ära 1950er Jahren. Er hat die sanfte Charakterstimme. Viele Leute sagen, dass seine Vibrationsstimme mit dem amerikanischen Sänger Nat King Cole ähnelt. Seine Kronjong-Lieder steht im Album Koleksi Emas Kronjong oder die Goldene Kronjong-Kollektion. Obwohl er viele Kronjong-Lieder singt, singt er auch die Pop- und Malaysia-Lieder. Der Sänger, der im Jahr 1924 geboren ist, sang oft die Kronjong-Lieder im Indonesischen Staatsrundfunks RRI. Die Leistung von Sam Simon ist im gleichen Rang wie die Senioren-Komponisten Ismail Marzuki, Maladi, Gesang und Waljina. Hören Sie nun ein Kronjong-Lied mit dem Titel Wanita oder Frau, das von Indra Utami Tamsir gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Seiring
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Vanita von Indra Utami Tamsir. Das Lied, das über die Frau mit ihrer Überlegenheit, wie ihrer Schönheit und ihrer Gutmütigkeit erzählt. Dieses Lied ist ein Hitslied im Kroncong-Album von Indra Utami Tamsir mit dem Titel Vanita Indonesia, das mit Jatasan Sehcin veröffentlicht wurde. In diesem Album gibt es 13 Lieder. Das Lied Vanita wurde von Ismail Marzuki im Genre Pop komponiert und es wurde im Genre Kroncong wieder arrangiert. Indra Triutami gehocum neu ankomling in der Indonesian Unterhaltung Musik, vor allem der Kroncong Musik. Ihre Fähigkeit in dem Kroncong Bereich bekommt eine gute Reaktion von den Indonesian Musikliebhabern. Nachdem sie im Jahr 2016 das Album dem Titel Wanita Indonesia oder die Indonesia Frau veröffentlicht hat, führte Indra Utami ein Konzert in verschiedenen Städten auf Java, Blora, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Bali und Jakarta auf. Dieses Konzert wurde im September 2016 mit dem Thema Wanita Indonesia veranstaltet. Indra Utami Tamsir erhielt im Jahr 2013 die Auszeichnung AMI Award von der Indonesian Musikstiftung als die beste Solosängerin für die Kategorie Kroncong. Zu dieser Zeit führte Indra Utami die Musikvorführung durch die Zusammenarbeit mit dem Kroncong Orchester Pesona Jiwa unter der Leistung von Koko Tolivor. Zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Cinta Sejati oder Die echte Liebe, das von Indra Utami Tamsir gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.